Gehen Sie im ersten Schritt ein Halb, im nächsten ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel. Das heißt, dann kommen Sie nie weiter als ein, als insgesamt eins. Und das Ganze passiert zum Beispiel bei einer einfachen linearen Funktion für klein f von x gleich minus x liefert Amio-Regel zu diesen Suchrichtungen immer Schritt weiter 1. Das ist eine lineare Funktion. Das heißt, wenn Sie den Schritt machen auf dieser linearen Funktion in Richtung minus dem Gradienten mit irgendeinem Vorfaktor, dann stimmt Ihre lineare Vorhersage immer perfekt mit der Funktion überein. Das heißt, die beiden Terme, die Sie vergleichen in der Amio-Regel, die sind immer wunderbar gleich, weil lineare Vorhersage ist einfach gleich der richtigen Funktion. Also immer Schritt weiter 1, da lineare Approximation mit f übereinstimmt. Das heißt, mit diesen Suchrichtungen würde auf dieser Funktion die Amio-Regel uns geben, die Iterationsvorschrift xk plus 1 ist xk plus sk mal dk, sk ist 1, dk ist das hier, also minus 2 hoch minus k und dann der Gradient von f von xk, der ist gerade minus, ja, wenn Sie das minus x ableiten im Mehrdimensionalen, dann hätten Sie entsprechend, dass Ihr f von x, also wenn wir das im Gemeinen das natürlich Mehrdimensionalen würde das keinen Sinn machen, wir meinen das Ganze im Eindimensionalen, also in dem f die eindimensionale Funktion f von x gleich minus x. Lineare Vorhersage stimmt perfekt mit f überein, deswegen kriegen wir Schritt weiter 1. Der Gradient ist einfach die Ableitung, ist minus 1. Das heißt, wir hätten hier minus plus 2 hoch minus k mal den Gradienten. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Egal, wo Sie starten mit x0, Sie enden bei x0 plus insgesamt 1, wenn Sie das k gegen unendlich laufen lassen. Also das bedeutet xk, da muss ich aufpassen mit der Nummerierung, wir haben es immer so gemacht, wir starten mit x0, den ersten Schritt, den wir dann machen, ist mit s0 mal d0, das heißt, Sie starten mit 2 hoch minus 0, Sie starten erst mit plus 1, dann plus 1,5, dann plus 1 Viertel, das heißt, Sie kommen insgesamt 2 weit. Das heißt, xk konvergiert gegen x0 plus 2 für jeden Startwert x0. Also Sie haben hier Ihre lineare Funktion, x wird abgebildet auf minus x, von x gleich minus x. Sie laufen in Richtung minus des Gradienten nach rechts, wunderbar, da geht die Funktion auch bergab, mit der Amio-Regel, mit diesen, also mit diesen Vorfaktoren. Amio-Regel sagt Ihnen immer, ja, linearer Schritt war perfekt gerechtfertigt, wir können bei Schritt weiter 1 bleiben, aber durch diese, dadurch, dass Sie den Gradienten künstlich dämlich verkürzt haben, kommen Sie einfach nur 2 Schritte weiter nach rechts. Das heißt, für jeden Startwert liefert Ihnen die Folge der Iterierten eine konvergente Folge. Die hat insbesondere, also die ist gleich jeder konvergenten Teilfolge. Das heißt, die häuft sich in x0 plus 2 und x0 plus 2 ist aber für keinen Startwert, also ist nicht für jeden Startwert ein stationärer Punkt der Funktion. Dies ist kein stationärer Punkt von f. Und das heißt, wir haben keine Präkonvergenz. Denn Präkonvergenz würde bedeuten, alle Häufungspunkte, insbesondere der Limes, müssten stationäre Punkte sein. Ja, die Suchrichtungen waren aber zulässig. Die sind zwar dämlich, aber sie sind zulässig. Also wenn wir, und es ist durchaus was, was Ihnen passieren könnte in einem Problem, dass Sie den Gradienten nur bis auf Konstanten rausfinden oder erst durch irgendwelche Matrixmultiplikation da noch irgendwelche Konstanten mit reinkommen, sodass es durchaus passieren könnte, dass Sie hier vorne irgendwelche Vorfaktoren haben, die Sie nicht kennen, die Sie nicht selber so dämlich gewählt haben, sondern die einfach dummerweise so rausgekommen sind, dass die Suchrichtungen sich immer mehr verkürzt haben. Und dann hat das Amio-Verfahren damit ein Problem, weil diese Verkürzung hat das Amio-Verfahren nicht erkannt und es kann sein, dass Ihnen das Amio-Verfahren verhungert. Und das muss aber dann bedeuten, dass das Amio-Verfahren nicht zulässig sein kann. Dann wäre es zulässig, wären diese Schrittweiten zulässig, dann würde zusammen mit den zulässigen Suchrichtungen ja Präkonvergenz rauskommen. da die Suchrichtungen zulässig sind. Bei den Schrittweiten wissen wir es nicht und wir keine Präkonvergenz haben, folgt daraus, die Schrittweiten müssen nicht zulässig sein. Denn ansonsten hätten wir einen Widerspruch, zulässige Suchrichtung und Schrittweiten gäbe uns Präkonvergenz. Das heißt, AMIO-Regel, so wie wir sie kennengelernt haben, funktioniert nicht immer. Also bei der AMIO-Regel kann was schief gehen. Und tatsächlich ist das aber alles, was schief gehen kann. Sie könnten die AMIO-Regel dadurch zulässig machen, dass Sie eine Aufweitung mit zulassen. Das sehen Sie auf dem Übungsblatt. Also eine naheliegende Geschichte wäre, bei der AMIO-Regel vergleichen Sie lineare Abnahme mit tatsächlicher Abnahme. Wenn Sie das vergleichen bei Schrittweite 1 und Ihre lineare Näherung stimmt zu gut überein mit der tatsächlichen Abnahme der Funktion, dann könnten Sie sagen, ah, dann gehe ich doch Schrittweite 2, Schrittweite 4, Schrittweite 8. Also Sie könnten bei der AMIO-Regel so lange die Schrittweite verdoppeln, bis irgendwann die Näherung nicht mehr übereinstimmt. Und wenn Sie nochmal zurückdenken an unseren Konvergenzbeweis von der AMIO-Regel, da hatten wir das ja gerade ausgenutzt, dass die AMIO-Regel verkürzt. Da hatten wir umgerechnet, hatten dann festgestellt, wenn wir eine konvergente Teilfolge der Iterierten haben, dann muss es so sein, dass die AMIO-Regel, zumindest irgendwo weiter hinten in der Folge, die muss verkürzt haben. Und dann hatten wir ganz explizit ausgenutzt, dass ein Schritt, dass die AMIO-Regel nicht einfach beliebig weit verkürzt hat, sondern wir hatten ausgenutzt, dass die AMIO-Regel so lange verkürzt hat, bis das erste Mal die Bedingung erfüllt ist. Wir hatten explizit eingesetzt, einen Schritt vorher, also mit einer weniger Verkürzung, war AMIO-Bedingung noch nicht erfüllt. Das war am letzten Schritt des Beweises, war das aufgetaucht. Wenn Sie das sicherstellen, dass die AMIO-Regel ja so lange, also die Schrittweite nimmt, sodass zweimal die Schrittweite nicht funktioniert hätte, dann kriegen Sie die AMIO-Regel auch zulässig. Und das kriegen Sie zum Beispiel dadurch hin, dass Sie, wenn der Schritt 1 schon zulässig ist, dann verdoppeln Sie eben so lange, bis Sie einen nicht zulässigen Schritt finden. Und dann nehmen Sie den ersten zulässigen, den ersten Schritt, der die Schrittweite, der die AMIO-Regel erfüllt. Und auf die Art und Weise würde das Ganze auch funktionieren. Oder aber Sie brauchen eine Zusatzbedingung, die Ihnen sicherstellt, dass das hier nicht eintritt. Das heißt, dass die DKs nicht einfach beliebig kurz werden. Und das ist was bei minus dem Gradientenverfahren erfüllt ist. Bei minus dem Gradientenverfahren, das funktionierte zusammen mit der AMIO-Regel. Und es gibt auch viele andere Verfahren, die funktionieren auch zusammen mit der AMIO-Regel. Aber wir müssen sicherstellen, dass nicht sowas hier passiert, dass die Suchrichtungen nicht beliebig kurz werden. Dafür brauche ich eine gewischte Tafel. Ja.
Bei dieser Funktion jetzt würde ja doch Präkonvergenz bedeuten, also wenn man ja Präkonvergenzverfahren hätte, würde das doch bedeuten, dass einfach nur kein Häufungspunkt.
Genau, ein präkonvergentes Verfahren dürfte keinen Häufungspunkt haben, also es müsste gegen ins Unendliche laufen und es müsste sich in jedem Schritt verbessern. Das heißt, es müsste nach rechts ins Unendliche laufen. Also ein präkonvergentes Verfahren bei dieser Funktion müsste nach rechts rauslaufen, was ja auch richtig wäre, weil die Funktion geht für immer größere x, geht immer weiter nach unten. Und das präkonvergente Verfahren würde genau das Richtige machen. Es würde nämlich einfach das x gegen plus unendlich laufen lassen. Ja, also wir haben gesehen, AMIO-Regel kann nicht zulässige Schrittweiten liefern, weil ansonsten hätte die Präkonvergenz ja stattfinden müssen für dieses ganz einfache Beispiel. Das heißt, irgendwas an diesen beiden Punkten muss falsch sein bei der AMIO-Regel. Der erste Punkt stimmt bei der AMIO-Regel. Alles, was akzeptiert wird von der AMIO-Regel, erfüllte ja A. Es ging insbesondere bergab, ja auch mindestens so viel bergab, wie die lineare Vorhersage war, bis auf eine Konstante. Das heißt, dieser zweite abstrakte Punkt B hier, der kann zumindest nicht immer stimmen bei der AMIO-Regel. Die Frage ist, was müssen wir machen, damit die AMIO-Regel, damit der doch stimmt? Beim Minusgradienten als Suchrichtung hat es ja doch geklappt. Und der folgende Satz wird zeigen, Satz 237, solange wir die Länge der Abstiegsrichtung unter Kontrolle haben, dann klappt es auch mit dem AMIO-Verfahren. Also angenommen, wir hätten Abstiegsrichtungen dk, knn und das wären Abstiegsrichtungen. Hatten wir definiert, Gradient mal dk wäre also kleiner als 0. Wenn, wieder so eine abstrakte Bedingung, für jede konvergente Teilfolge klein xl, l in groß L gilt, dass wenn die Suchrichtungen gegen 0 konvergieren, dann muss daraus folgen, dass Gradient f von xl transponiert mal die normierten Suchrichtungen auch schon gegen 0 geht. Jetzt könnte uns wieder, also auch wieder eine abstrakte Bedingung, wo erstmal nicht, also wo wir uns überlegen müssten, was, also gilt die denn überhaupt oder wann ist die überhaupt erfüllt? Was Sie zumindest sofort sehen in dieser Bedingung ist, wenn dl minus der Gradient ist oder irgendeine Konstante mal minus dem Gradient ist, dann gilt die ganze Geschichte. Also wenn dl gegen 0 geht, der Gradient gegen 0 geht, dann geht hier auch Gradient Quadrat durch Gradient gegen 0. Also für dl gleich minus dem Gradienten ist das erfüllt und solange das dl anschaulich gesprochen ja vom Winkel her nicht zu weit abweicht und von der Länge her nicht zu weit abweicht vom Gradienten, dann wird diese Bedingung erfüllt sein. Das heißt, das Gegenbeispiel, was wir gerade hatten, dass jemand so dämliche Suchrichtungen nimmt, dass die zwar in Richtung minus dem Gradienten zeigen, aber unnatürlich kurz werden, immer viel, 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 viel kürzer werden, als minus der Gradient wäre, solange sie das vermeiden und ungefähr in der Größenordnung von minus dem Gradienten bleiben, dann können sie auch die Amiot-Regel nehmen. Also wenn das gilt, dann sind die durch die Amiot-Regel erzeugten schrittweiten zulässig. Und das wird etwas sein, ja, was wir später ausnutzen werden bei dem globalisierten Newton-Verfahren. Also diese ganzen abstrakten Zulässigkeitsbedingungen machen wir nicht deswegen, weil uns ganz furchtbar allgemeine Abstiegsverfahren interessiert. Letztlich wollen wir gute Abstiegsverfahren. Also wir wollen nicht in irgendwelche Richtungen gehen, sondern wir wollen eigentlich in die Richtung gehen, wo unsere lineare Approximation sagt, geh dorthin. Das gibt uns den Gradienten oder minus den Gradienten. Oder wir wollen beim Newton-Verfahren dann in die Richtung gehen, wo uns die quadratische Approximation sagt, geh dorthin. Das wird uns gerade sowas geben wie minus Hesse-Matrix hoch minus 1. Mal dem Gradienten. Das heißt, das sind die Abstiegsrichtungen, die wir gehen wollen. Beim Newton-Verfahren wollen wir diese Abstiegsrichtung auch noch mit einer gewissen Schrittweite gehen. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen sich Gradient gleich 0 als Nullstellenaufgabe, wenden darauf das Newton-Verfahren an, dann gibt Ihnen das ja einen konkreten Schritt, der da zu machen ist beim Newton-Verfahren. Da steckt nicht noch irgendeine zu verkürzende Schrittweite drin. Das heißt, beim Newton-Verfahren wollen wir später Schritte machen in eine gewisse Suchrichtung, minus Hesse-Matrix hoch minus 1 mal Gradient, mit einer gewissen Schrittweite, nämlich der Schrittweite 1. Wenn wir diese Schritte machen, dann haben wir die quadratisch schnelle Konvergenz, die wir, Sie kennen vom Newton-Verfahren für Nullstellenaufgaben. Das Ganze soll aber auch noch garantiert konvergieren, was das Newton-Verfahren eben sonst nicht macht. Das Newton-Verfahren konvergiert sonst nur lokal. Wenn wir sicherstellen können, dass das, was das Newton-Verfahren macht, zulässige Schrittweiten und zulässige Suchrichtungen sind, dann können wir sicherstellen, dass sie trotz des Newton-Verfahrens, was sonst nur lokal konvergiert, dass sie insgesamt eine Konvergenz haben für jeden Startwert. Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, deswegen habe ich Ihnen das Amiot-Verfahren nicht gleich mit Aufweitung vorgestellt, wie Sie es auf der Übungsaufgabe kennenlernen. Wäre ja natürlich zu sagen, wir verdoppeln die Schrittweite einfach so lange, wie es geht, sondern wir haben ein großes Interesse daran, die Amiot-Regel mit der, so wie wir sie kennengelernt haben, später auch zu verwenden, weil wir möchten diese Schrittweite 1 später gerne verwenden, weil diese Schrittweite 1 wird uns gerade das Newton-Verfahren geben. Das heißt, wenn es irgendwie geht, diese Schrittweite 1 zu verwenden, wenn uns das irgendwie auch Konvergenz gibt, möchten wir das nehmen, weil Newton-Verfahren dann sagt, sobald wir nah genug dran sind, konvergieren wir ganz, ganz furchtbar schnell. Und da wird uns gerade diese abstrakte Bedingung dann helfen. Also alles, was wir hier machen, ist so ein bisschen ist der Vorgriff aufs globalisierte Newton-Verfahren. Der weitere Fahrplan der Vorlesung wird so aussehen, wir lernen das Newton-Verfahren ordentlich kennen, stellen fest, es konvergiert viel schneller als das Gradientenverfahren, aber nicht für jeden Startwert. Und dann werden wir diese abstrakte Theorie hier benutzen, um beides miteinander zu verbinden in ein Verfahren, was für jeden Startwert konvergiert und auch noch so schnell ist wie das Newton-Verfahren. Also beweisen wir das Ganze. Im Endeffekt ist der Beweis fast genau derselbe wie die Konvergenz des Gradientenverfahrens mit Amiot-Regel. Denn diese Zulässigkeitsdefinitionen waren ja gerade so, dass sie uns Konvergenz brachte. Das heißt, die Argumente, die wir dort verwendet haben, die hätten wir auch probieren können zu unterteilen in Suchrichtungen sind zulässig und Schrittweiten sind mit diesen Suchrichtungen zulässig. überlegen wir uns erstmal, wie sieht's aus? Wir haben hier, dass dl gegen 0 konvergiert für eine konvergente Teilfolge und deswegen dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert. Was wir gerne zeigen möchten, ist a und b hier auf der linken Tafel. Also das Erste, was wir zeigen müssen, ist, wenn wir das machen mit der Amio-Regel und solchen Suchabstiegsrichtungen, dann geht es auch tatsächlich in jedem Schritt, gehen wir weiter runter. Und das haben wir aber schon, das wissen wir schon. Wir wissen die Amio-Regel, wenn wir eine Abstiegsrichtung einsetzen, dann findet uns die Amio-Regel eine Schrittweite, sodass die lineare Vorhersage gut mit der tatsächlichen übereinstimmt. Das heißt, dann sind wir insbesondere bergab gegangen. Das war Satz 222. Amio-Regel liefert zu jeder Abstiegsrichtung dk ein sk größer 0 mit f von xk plus sk dk ist kleiner gleich lineare Vorhersage f von xk plus sk Gradient f von xk transponiert dk. Wobei wir vielleicht diese lineare Abnahme nur bis auf einen Bruchteil erreichen, also zum Beispiel nur die Hälfte davon erreichen oder nur 1% davon erreichen, also mit dem Gamma aus Parameter aus der Amio-Regel. Und das, was hier steht, nun, dieser Ausdruck hier war echt kleiner als 0, weil das eine Abstiegsrichtung ist. Das SK, was uns die Amio-Regel liefert, ist größer als 0. Der Amio-Parameter ist größer als 0. Also ist das, was hier steht, echt kleiner als f von xk. Das heißt, A aus der Zulässigkeitsbedingung ist erfüllt. Gucken wir uns das Zweite an. Was ist mit der zweiten Bedingung der Zulässigkeitsbedingung? Ich muss zeigen, für jede konvergente Teilfolge gilt diese Geschichte hier. Das hier geht gegen 0. Also wir müssen zeigen, dass das gilt für jede konvergente Teilfolge. Also sei XL eine konvergente Teilfolge. Geben wir dem Limes auch einen Namen. Der Limes dieser konvergenten Teilfolge, den nennen wir x-Dach. Jetzt wissen wir, aus dieser Geschichte folgt jene Geschichte. Und wir müssen zeigen, dass hier gilt. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also wir müssten zeigen, wir wissen, wenn dl gegen 0 geht, geht dieser komische Bruch gegen 0. Wir müssen zeigen, der komische Bruch geht gegen 0. Das heißt, alles, was wir zeigen müssten, wäre, dass dl gegen 0 geht. Tatsächlich ist es aber nicht so einfach, wenn Sie das direkt ansetzen. Und es wird sehr, sehr viel einfacher, wenn wir das über einen Widerspruchsbeweis führen. Das heißt, wir werden annehmen, das Ganze geht nicht gegen 0. Angenommen, das hier geht nicht gegen 0, dann wissen wir, aus unserer Voraussetzung, wenn wir wissen, das hier geht nicht gegen 0 mit Kontraposition, hieß das, dl ging auch nicht gegen 0. Und der Vorteil daran ist, dass wir dann beides in der Hand haben. Wir haben also in unserer Annahme drin, sowohl dieses Ding geht nicht gegen 0, als auch dieses Ding hier geht nicht gegen 0. Und dann müssen wir schauen, ob wir das im Widerspruch dazu bringen, dass wir hier eine konvergente Teilfolge haben und die Amio-Regel gilt. Also angenommen, Teil b aus der Zulässigkeitsdefinition gilt nicht. Also angenommen, Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch Norm dl konvergiere nicht gegen 0, wenn das l gegen unendlich geht. Dann wissen wir, wegen die Tafeln gewischt, dann können wir auch mit den Sternen wieder neu anfangen, wegen unserer Voraussetzung Stern, wissen wir, dann also mit Kontraposition, dass dl ebenfalls nicht gegen 0 geht, für klein l gegen unendlich. Und beachten Sie, dass Sie an der Stelle nicht schreiben sollten, Limes von dem Ding ist ungleich 0, denn wenn Sie schreiben, Limes ist ungleich 0, dann ist die typische Konvention so, dass Sie damit meinen, der Limes existiert, aber der Limes ist nicht 0. Wenn Sie nur wissen, das Ding konvergiert nicht gegen 0, dann heißt das nicht, dass Sie wissen, es konvergiert, aber gegen etwas, was nicht 0 ist. Es könnte auch sein, dass es einfach gar nicht konvergiert. Es könnte auch sein, dass irgendeine Teilfolge davon gegen 0 konvergiert, aber eine andere Teilfolge konvergiert nicht gegen 0. Also was ist das Gegenteil von gegen 0 konvergieren? Das Gegenteil von gegen 0 konvergieren ist, gegen 0 konvergieren heißt, von der Folge liegen fast alle, in jeder Umgebung der 0, in jeder Epsilon-Umgebung der 0, liegen fast alle Folgenglieder, alle bis auf endlich viele. Das heißt, das Gegenteil von gegen 0 konvergieren heißt, es gibt eine Umgebung, wo außerhalb unendlich viele liegen. Das heißt, es gibt eine Epsilon-Umgebung der 0, wo außerhalb der Epsilon-Umgebung unendlich viele von diesen Dingern hier liegen. Das heißt, unendlich viele von diesen Dingern hier sind größer als ein Epsilon betragsmäßig. Und es gibt eine Umgebung der 0, wo unendlich viele der DLs außerhalb liegen. Und das heißt, es gibt auch hier eine Epsilon-Umgebung der 0, sodass unendlich viele davon außerhalb liegen. Das Epsilon können wir natürlich so wählen, dass es für beides passt, weil wenn wir das Epsilon verkleinern, dann bleiben das unendlich viele. Und wir können aber auch die unendlich vielen so zusammenwählen, dass das Ganze passt. Wir können nämlich sagen, wir nehmen uns die unendlich vielen, machen wir es langsam vielleicht, also wir wissen, es gibt unendlich viele, die hier außerhalb liegen von jeder Umgebung. Jetzt weiß ich, diese unendlich viele, diese Teilfolge, wo das hier größer ist als Epsilon, die muss auch auf dieser Teilfolge kann das DL nicht gegen 0 konvergiert sein. Das ist gerade nicht wirklich sauber, wie ich das mache. Lassen Sie mich an der Stelle drüber nachdenken. Ich würde an der Stelle gerne folgern, dass ich die Teilfolge gemeinsam wählen kann. Ich schreibe Ihnen mal hin, was ich gerne folgern möchte. Also aus dem ersten folgt, es gibt eine Teilfolge L' in L und ein Epsilon größer 0, sodass Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch die Norm von dl nicht gegen 0 geht, außerhalb der Epsilon-Umgebung bleibt. Das heißt, wir bleiben größer als Epsilon. Das folgt aus dieser ersten Bedingung, die wir hier haben. Jetzt habe ich ein Problem mit der zweiten Bedingung. Jetzt hätte ich nämlich gerne, dass auf dieser Teilfolge auch das dl nicht gegen 0 geht. Wenn ich dieses Argument hier gemacht habe, also ich kann das Argument genauso bringen mit dem zweiten, das sagt mir dann, es gibt auch hier unendlich viele Folgenglieder, also es gibt auch hier eine Epsilon-Umgebung, wo unendlich Folgenglieder außerhalb bleiben. Das heißt, aus dem zweiten würde folgen, es gibt ein L2' und ein Epsilon', sodass wir auf dieser zweiten Teilfolge L2' größer sind als das Epsilon'. Bei dem Epsilon und Epsilon' kriege ich trivial miteinander verbunden. Ich nehme einfach das Minimum von beiden, dann gilt es für beide. Das Problem ist, was mache ich mit dieser Teilfolge L' und L2'? Die müssen nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Aber das Gute ist, ich kann meinen Stern, was ich hier angewendet habe, das kann ich auch ein später anwenden. Denn ich weiß, das hier gilt für jede konvergente Teilfolge. Das heißt, was ich machen muss, ist das hier wegwischen und sagen, ich habe meine Teilfolge, wo das hier größer bleibt als Epsilon. Das heißt also, auf dieser Teilfolge hier konvergiert das Ding nicht gegen 0. Das heißt also, Gradient f von xl transponiert dl durch Norm dl konvergiert nicht gegen 0 für klein l in L' gegen unendlich. Und jetzt benutze ich Stern auf dieser Teilfolge L' und dann sagt mit L', dass auf dieser Teilfolge auch das DL nicht gegen 0 geht. Also jetzt benutze ich Stern auf der Teilfolge L'. Das sagt mir, dass DL nicht gegen 0 geht. Das heißt, das sagt mir, es existiert eine Teilfolge L2' von L' und irgendein neues Epsilon, ich nenne die auch mal Epsilon' und Epsilon 2', damit wir, wenn mich das sonst verwirrt, wenn L2' zu Epsilon 1' gehört, ein Epsilon 2' größer 0, sodass DL größer ist als Epsilon 2' für alle klein l in L2' hier die Bedingung entsprechend für alle klein L in Groß L'. Und dieses L2' war ja eine Teilmenge von L'. Das ist das Schöne an dieser Teilmengennotation. Wenn Sie das mit Mengen schreiben, dann sehen Sie das sofort. Auf dieser Teilmenge L2' gelten dann beide Aussagen. Wir sind sowohl größer als Epsilon als auch größer als Epsilon'. Das heißt, wir sind größer als das Minimum von beiden. Das heißt also, für Epsilon größer 0, Epsilon Doppelpunkt gleich das Minimum von Epsilon' und Epsilon 2' gilt jetzt beides. Sowohl dieser Ausdruck hier, den brauche ich den Betrag auch nur oben, Gradient f von xl transponiert dl, sowohl dieser Ausdruck hier geteilt durch Norm dl ist größer als Epsilon und auch die Norm von dl ist größer als Epsilon für alle klein l in dieser unendlichen Teilmenge der natürlichen Zahlen L2'. Also beachten Sie die Feinheit, ich kann nicht einfach beide Aussagen benutzen. Ich korrigiere es Ihnen auch noch im Skript, das ist unsauber, deswegen bin ich gerade drüber gestolpert. Aber ich kann nicht einfach beide Aussagen benutzen, da kriege ich nämlich zwei verschiedene Teilfolgen, die kriege ich nicht mehr zusammen. Sondern das Wichtige ist, ich muss mir erst mit der ersten Bedingung eine Teilfolge konstruieren. Dann gilt diese Bedingung auch auf der zweiten. Also dann gilt die zweite Bedingung auch auf dieser Teilfolge und auf die Art und Weise kriege ich eine Teilteilfolge, wo dann beide Bedingungen gelten. So, warum bringt mich das weiter? Nun, das bringt mich dadurch weiter, dass ich ja die Amio-Bedingung habe. Also überlegen wir uns irgendwie, die Zulässigkeitsbeweis von Amio-Regeln muss eigentlich dasselbe sein wie bei der Konvergenzbeweis, der Präkonvergenzverfahren von Gradientenverfahren mit Amio-Regeln, weil das ist Präkonvergenz, würde ja sofort folgen aus dieser Zulässigkeit. Das heißt, was haben wir da benutzt? Wir hatten ausgenutzt, dass die Amio-Bedingung, dass der nächste Schritt erfüllt die Amio-Bedingung und dann hatten wir das wieder umgestellt und hatten da was mit dem Gradienten stehen und das Ganze abgeschätzt durch f von xk minus f von xk plus 1 und das ging gegen 0 nach unserer nützlichen Bemerkung, weil die f-Werte konvergieren mussten. Das können wir hier natürlich genauso machen. Also wir benutzen die Amio-Bedingung gleich so umgestellt, wie wir sie im Konvergenzbeweis auch gebraucht hatten. F von xk minus f von xk plus 1 ist größer gleich minus Gamma sk Gradient f von xk transponiert dk. So, und jetzt wissen wir zum einen, dass diese Geschichte hier gegen 0 konvergiert. Das war unsere nützliche Bemerkung 2,30, wenn unsere Schritte immer besser werden und wir eine konvergente Teilfolge haben, dann müssen die f-Werte schon auf der ganzen Folge konvergiert sein, weil monoton mit konvergenter Teilfolge, das heißt, die müssen insbesondere näher zusammenrücken. Das heißt, wir haben, dass dieser Ausdruck hier kleiner gleich 0 ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber ja auch, dieser Ausdruck, der hier steht, den können wir auch schreiben oder in dem können wir auch wiederfinden unsere Ausdrücke, die wir hier hatten. Das heißt, in dem Ausdruck hier kann ich dieses Gradient transponiert dk durch Norm dk wiederfinden, indem ich mit Norm dk erweitere. Was hier steht, ist ja gleich minus Gamma mal Gradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Norm von dk mal sk mal die Norm von dk. So, und jetzt wissen wir erstmal wissen wir hier was über das Vorzeichen. Wir wissen nämlich, die sk's sind positiv, Normen sind positiv. Das, was hier oben steht, ist, dass es da auf einer Abstiegsrichtung ist, negativ. Also das, was hier steht, ist kleiner als 0. Was hier steht, ist größer gleich 0. Größer als 0, das heißt, was hier steht, ist größer gleich 0. Das heißt, wenn die linke Seite dagegen 0 konvergiert, dann heißt das, dieser ganze Ausdruck hier muss gegen 0 konvergieren, und zwar auf der ganzen Folge. Das heißt also erstmal, der Limes von Gamma, ich packe das Minus mal hier oben hin, damit die Ausdrücke, die da stehen, immer möglichst positive Ausdrücke sind. SK Norm DK, das konvergiert gegen 0 auf der ganzen Folge für K gegen unendlich. Naja, jetzt weiß ich aber, was weiß ich darüber? Ich weiß, dass dieser Ausdruck hier, also das Gamma ist einfach irgendeine positive Konstante, das heißt, der Ausdruck konvergiert dann auch ohne das Gamma, das kann ich direkt wegwischen, der Ausdruck konvergiert dann auch ohne das Gamma gegen 0, da kann ich durchteilen. Dieser Ausdruck, der hier steht, über den weiß ich, der ist auf meiner Teilmenge größer als Epsilon. Das heißt, bin ich auf der Teilmenge, konvergiere ich auch gegen 0. Auf der Teilmenge bleibt dieser Ausdruck aber größer als Epsilon. Das heißt, wenn der multipliziert mit irgendwas gegen 0 geht, muss das, womit ich ihn multipliziert habe, gegen 0 gehen. Das heißt also, dieser Ausdruck hier muss gegen 0 gehen, weil der Ausdruck hier ist größer als Epsilon. Ich kenne ja das, ich weiß, er ist betragsmäßig größer als Epsilon und ich kenne das Vorzeichen, der ist ja positiv. Das heißt, der ist größer als Epsilon für alle klein l in L2'. Und das bedeutet, auf dieser Teilmenge konvergieren wir ja dann ebenfalls gegen 0. Und auf dieser Teilmenge muss dann also dieser Ausdruck hier gegen 0 gegangen sein. Das heißt, der Limes klein l aus der Teilmenge L2' gegen unendlich SL Norm DL. Der muss gleich 0 sein. Jetzt wissen wir aber noch mehr. Wir wissen auch noch, dass die Norm von dk, die ist auch größer als Epsilon auf der Teilmenge. Also dieser Ausdruck hier, der ist ebenfalls größer als Epsilon für alle klein l aus unserer Teilmenge L2'. Das heißt, es geht nicht nur dieser Ausdruck hier gegen 0, sondern es geht mit demselben Argument. Ja, wenn dieser Ausdruck hier größer bleibt als Epsilon, dann heißt das insbesondere, dass das SL gegen 0 gegangen sein muss. Also das bedeutet, der Limes der SLs alleine, der geht auch schon gegen 0. Und das ist genau das, was uns, wenn Sie sich zurückerinnern, beim Konvergenzbeweis, beim Präkonvergenzbeweis von der Amio-Regel, beim Minus dem Gradienten, bei der Richtung des schnellsten Abstiegs beim Gradientenverfahren. Da war es dann ein ganz entscheidender Schritt, war es zum einen auszunutzen, unsere Iterierten erfüllen die Amio-Bedingung. Das hat uns zugesichert, dass schon mal so ein Ausdruck, wo der Gradient mit drin stand, gegen 0 ging. Das hat uns aber noch nicht zugesichert, dass der Gradient auch wirklich gegen 0 ging. Sondern was wir daraus uns noch überlegen mussten, war, dass die Schrittweiten gegen 0 gehen, dass deswegen Amio verkürzt haben muss und dass wir mit reingebracht haben, dass wenn Amio verkürzt, dann verkürzt Amio nur so lange, bis es erfüllt ist. Das heißt, Amio verkürzt nicht beliebig weiter. Das wäre gerade das, was uns Probleme machen würde mit der Konvergenz. Sondern was uns die Sache rettet, ist, dass Amio nur so lange verkürzt, bis das erste Mal Amio erfüllt ist. Also genau an dem Schritt sind wir jetzt hier auch. Wir wissen nämlich, unser Limes der Schrittweiten geht gegen 0. Das heißt, Amio hat verkürzt. Zumindest bis auf endlich viele Schritte müssen, wenn der Limes geht gegen 0, das heißt insbesondere müssen fast alle davon kleiner sein als 1, das heißt fast alle von diesen Schritten hat Amio verkürzt, OBDA, wir sind eher auf einer Teilfolge L2', geben dem Ding keinen neuen Namen L3', sondern lassen einfach OBDA die endlich vielen weg, wo SL dann vielleicht doch gleich 1 ist, aber das bedeutet OBDA gelte klein SL echt kleiner als 1 für alle klein L in L2', dann sind ja nur endlich viele, die könnten Sie weglassen, hätten Sie wieder eine Teilfolge. Das heißt, Amio hat verkürzt. Also, und eine Tafel brauche ich doch noch. Ich glaube, ich werde es bereuen, egal welche ich wische, würde ich Ihnen gerne was drauf zeigen. Aber Sie haben es ja vor sich liegen. Ja, also wo stehen wir? Wir wollen diesen Teil B zeigen, Zulässigkeit der AMIO-Regel. Unter dieser Zusatzbedingung, wenn DL gegen 0 geht, dann geht dieser Ausdruck hier schon gegen 0. Das ist das, was ich Ihnen gerade weggewischt habe, was Sie noch vor sich liegen haben. Wir haben diese Zusatzbedingung ausgenutzt, um zu zeigen, dass wenn das nicht gilt, dann muss auf einer Teilfolge dieser Ausdruck hier wegbleiben von der 0, also größer sein als Epsilon. Ich kenne das Vorzeichen mit einem Minus, hier ist es positiv, also Minus der Ausdruck größer als Epsilon, wenn er nicht gegen 0 geht. Mit der Zusatzbedingung gilt zusätzlich, dass DL dann ebenfalls wegbleiben muss von der 0 auf der Teilfolge. Damit haben wir es geschafft zu zeigen, dass die Folge, die da rauskommt, also wenn wir eine konvergente Teilfolge haben, haben wir keine, haben wir auch nichts zu zeigen, weil immer besser in jedem Schritt wird es ja. Aber haben wir eine konvergente Teilfolge, dann haben wir es über diese Abschätzung mit Teilfolgen, dass dann gewisse Dinge größer bleiben als Epsilon, dann flog ganz viel raus aus dem Limes, der gleich 0 geht. Dadurch, dass die AMIO-Bedingung erfüllt war, folgte, Schrittweiten müssen gegen 0 gehen. Schrittweiten gegen 0 heißt, AMIO hat irgendwann anfangen müssen zu verkürzen. Und wenn AMIO angefangen hat zu verkürzen, dann deswegen, weil der letzte Schritt, den es getestet hat, noch nicht gepasst hat. Das war das Geheimnis, wie dann doch der Gradient gegen 0 geht im Präkonvergenzbeweis. Das heißt, genau dasselbe machen wir jetzt hier. Wir nutzen aus, AMIO hat verkürzt, OBDA auf der ganzen Teilfolge. Und jetzt schreiben wir uns hin, was also das bedeutet, dass AMIO verkürzen musste, weil im letzten Schritt das noch nicht, oder mit der letzten getesteten Schrittweite das noch nicht erfüllt war. Also AMIO war noch nicht erfüllt, also war das erste Mal erfüllt in SL und SL ist dadurch entstanden, dass wir die Anfangsschrittweite 1 genommen haben und so lange mal Beta genommen haben, bis das erste Mal erfüllt war. Ist es hier das erste Mal erfüllt, heißt es, bei SL durch Beta war es noch nicht erfüllt. War das Geheimnis beim Präkonvergenzbeweis, ist genau das, was wir jetzt hier auch brauchen werden. Das gibt uns nämlich gerade die Abschätzung in die richtige Richtung. Also AMIO hat verkürzt, also SL durch Beta erfüllte AMIO-Bedingung noch nicht. Und das heißt, unser F an XL plus das, was wir eigentlich als SL nehmen wollten, nämlich SL durch Beta, was wir dann mit Beta multiplizieren mussten zu SL, damit es endlich erfüllt war. Das erfüllte AMIO noch nicht. Das heißt, hier war es nicht kleiner gleich, sondern größer der vorhergesagten linearen Abnahme F von XL plus die vorhergesagte lineare Abnahme wäre gewesen SL durch Beta, Gradient F von XL transponiert DL mit dem AMIO-Parameter Gamma mit drin, irgendwie die Hälfte, zum Beispiel die Hälfte der linearen vorhergesagten linearen Abnahme, hatten wir mit SL durch Beta noch nicht erreicht, mit SL durch Beta mal Beta, also SL dann doch, deswegen ist das SL das geworden, was wir genommen hatten. Und das gilt für alle klein L aus groß L2-Strich. Ja, weil wir, der Limes der SLs geht gegen 0, also bis auf endlich viele hatten wir überall mal mindestens eine Verkürzung und OBDA einfach auf allen hatten wir eine Verkürzung. Und jetzt machen wir einfach genau dasselbe wie in dem Präkonvergenzbeweis vom Gradientenverfahren mit AMIO-Regel. Wir nutzen das hier aus, indem wir tailern. Also wir tailern diese Geschichte hier. Wir haben eine Abschätzung von der wahren Abnahme zur linear vorhergesagten und wir wissen, mit Taylor ist die wahre Abnahme, ist das hier auch gleich dem linearen Taylor-Polynom, nur eben mit einer Zwischenstelle. Also das bedeutet, ich mache Ihnen das mal einfach mit einem Gleichheitszeichen. Dieser Ausdruck hier ist dasselbe wie f von xl plus sl durch Beta Gradient f von xl transponiert dl, wenn Taylor einfach so recht hätte, aber Taylor hat nur recht, wenn wir da eine Zwischenstelle einsetzen, also eine Zwischenstelle zwischen xl plus sl durch Beta, das heißt ein xl einsetzen plus irgendein Sigma l dl und schreibe Ihnen das hier an das Gleichheitszeichen dran, es existiert ein Sigma l, was ganz ausführlich für jedes klein l in L2' existiert ein Sigma L zwischen 0 und SL durch Beta, sodass dieses Gleichheitszeichen hier gilt. Ja, dann genauso weiter, wie wir das beim Präkonvergenzbeweis hatten. Das F von XL kürzt sich weg, das SL durch Beta kürzt sich weg und es bleibt also nur stehen, Gamma Gradient F von XL transponiert dl ist kleiner als Gradient f von xl plus sigma l dl transponiert mal dl aus dieser entsprechenden Abschätzung. So, und jetzt weiß ich aber, worauf ich gerne hinaus möchte, ist irgendwo ein Widerspruch zu meiner Annahme. Meine Annahme war, dass diese Geschichte hier nicht gilt. Also wenn ich es schaffe, diesen Ausdruck hier mit reinzubringen, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert auf meiner Teilfolge, dann habe ich den Widerspruch. Dafür gucke ich mir an. Ich schreibe es Ihnen erstmal hin. Machen wir es vielleicht erstmal anschaulich. Also anschaulich weiß ich, was weiß ich anschaulich damit? Anschaulich würde ich erwarten, dass hier beides gegen das Gleiche konvergiert. Und was würde das bedeuten, wenn hier beides gegen das Gleiche konvergiert? Also diese Zwischenstellen liegen zwischen 0 und, Entschuldigung, SL durch Beta. Und die SLs konvergieren gegen 0. Das heißt, die Zwischenstellen konvergieren gegen 0. Das heißt, hier steht Gamma mal etwas ist kleiner als etwas, wo der Limes auch f von XL transponiert dl ist. Und das Gamma ist aber kleiner als 1. Und dieser Ausdruck, der hier steht, lassen Sie sich nicht täuschen, der ist negativ. Das heißt, wenn Sie das Vorzeichen so machen, dass beide Seiten positiv sind, dann würde hier stehen, minus Gamma, ich ändere es Ihnen nicht um, minus Gamma ist größer als dieser Ausdruck hier. Das heißt, ein Bruchteil von minus Gradient f von xl transponiert dl ist schon größer als dieser Gradient hier mal dl, was dagegen konvergiert. Und das bedeutet also, wenn im Limes würde dort stehen, ein Bruchteil von einer Zahl ist größer als die Zahl selber. Kann nicht sein, beziehungsweise im Limes dann größer gleich, kann nur dann sein, wenn die Zahl die 0 war. Das heißt, aus dieser Geschichte hier müsste folgen, dass Gradient von f von xl transponiert dl, dass das gegen 0 konvergiert. Und das ist im Wesentlichen das, was ich gerne raushaben möchte, was mir den Widerspruch liefert, weil sobald ich raus habe, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert, dann habe ich, dass es doch zulässig ist, also ein Widerspruch und damit doch zulässig. Wie schreiben wir das Ganze ordentlich hin? Naja, tun wir erstmal kurz so, als würde hier schon der Limes stehen. Und schreiben uns das Ganze und bringen hier die Differenz rein zwischen diesem Ausdruck hier und dem Gradient f von xl transponiert dl. Also wir schreiben uns das, was hier steht, das schreiben wir uns als ist gleich Gradient f von xl transponiert dl plus Gradient f von xl transponiert ein plus Sigma L DL transponiert DL minus diesen Ausdruck hier links wieder, ziehen wir den gleich ab, minus Gradient F von XL das Ganze transponiert mal DL. So ist das offensichtlich gleich der rechten Seite und wenn ich das so geschrieben habe, dann habe ich hier einen Term drin stehen, der wird gegen 0 konvergieren, der wird irgendwie im Limes einfach wegfallen und mit dem anderen Term kann ich dieses Argument bringen, Bruchteil von der Zahl ist kleiner als sie selber, also muss die Zahl gleich 0 sein. Machen wir das, lösen wir das Ganze auf nach dem, was wir gerne haben möchten, nämlich dieses Gradient f von xl transponiert dl, dann kommt da also raus Gamma minus 1 mal, und ich wische hier gleich noch ein bisschen drin rum, Gradient f von xl transponiert dl ist kleiner als dieser Ausdruck hier. Gradient f von xl plus sigma l dl minus Gradient f von xl das Ganze transponiert mal dl. Mit diesem kleiner, größer Zeichen, Sie haben es vorhin gemerkt, als ich gestockt habe mit irgendwie Bruchteil der Zahl, ist kleiner als die Zahl selber, sieht erstmal so aus, als wäre es eine leere Information, aber dadurch, dass die Zahlen hier negativ waren, mit positiven Zahlen habe ich dann Bruchteil von der Zahl, ist größer als sie selber, dann ist es eine Information. Also schreibe ich mir auch jetzt lieber wieder alles so, dass da nur positive Ausdrücke stehen, dann komme ich intuitiv damit besser klar. Das heißt, was ich gerne da stehen hätte, wäre ein Minus davor, damit ich an dieser Stelle hier einen positiven Ausdruck habe. Also hier hätte ich gerne einen Minus, dann müsste ich auch hier ein Minus hinmachen und das kleiner in den größeren. Ich wische gleich nochmal und mache es wieder zurück. stehen hätte, so wäre das ein richtiger Ausdruck, der würde von oben folgern. Jetzt wäre das Minus, das Gradient-Ding mal dl wäre ein positiver Ausdruck. Aber das Gamma ist ja auch kleiner als 1. Das heißt, statt Gamma minus 1 hätte ich da auch gerne stehen 1 minus Gamma, weil das eine positive Zahl ist. Also mache ich das mit dem Minus auch gleich wieder rückgängig. 1 minus Gamma, dann ist das Minus hier wieder weg und das hier wieder ein kleiner Zeichen. So ist es auch ein richtiger Ausdruck. Und jetzt ist auf der linken Seite sowohl das Minus Gradient mal dl positiv, als auch das 1 minus Gamma ist jeweils ein positiver Ausdruck. Ich packe das Minus doch auch lieber nach hier. Weil jetzt ist das hier positiv, das hier ist größer gleich 0, das hier ist größer gleich 0. Dann habe ich da eine bessere Orientierung mit, dann ist nämlich die komplette linke Seite einfach größer gleich 0. Und wenn ich das abschätzen kann gegen irgendwas, von dem ich erwarten würde, das konvergiert gegen 0, dann ist das tatsächlich genau die Aussage, die ich gern hätte. Na, es ist noch nicht genau die Aussage, die ich gern hätte. Ich hätte gerne, dass dieser Ausdruck hier geteilt durch die Norm dl, dass das gegen 0 geht. Also schreiben wir das, was ich da gerne hätte, noch mit dazu. Machen wir das Ganze noch unter einen Bruchstrich durch Norm dl, hier entsprechend durch Norm dl. Ja, gucken wir uns den Ausdruck hier rechts an. Skalarprodukt von einem Vektor mal dl geteilt durch die Norm von dl. Ich hätte ihn gerne nach oben abgeschätzt und das geht elementar. Skalarprodukt schätzen Sie ab mit Cauchy-Schwarz. Dann ist der Ausdruck, der hier steht, ist kleiner gleich die Norm von dem Vektor mal die Norm von dl geteilt durch die Norm von dl. Also mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung ist das Ganze kleiner gleich Norm Gradient f von xl plus Sigma L dl minus den Gradient f von xl und davon die Norm. Und jetzt war unsere Intuition ja, dass der Ausdruck gegen 0 gehen soll. Überzeugen wir uns noch kurz davon, dass der Ausdruck tatsächlich gegen 0 geht. Nun, wir wissen, unser Sigma L, das ist kleiner gleich dem SL durch Beta. Beta ist eine feste Zahl, das heißt, die Sigma-Ls gehen auch gegen 0. Sieht schon mal super aus. Jetzt habe ich allerdings noch ein Problem mit dem Sigma-Ls geht gegen 0. Das heißt noch nicht, dass Sigma-L mal DL auch gegen 0 konvergiert. Denn ich hatte ja sonst nichts angenommen über die DLs. Beim Gradientenverfahren, bei dem Konvergenzbeweis damals, waren die DLs der Gradient. Und über den hatte ich schon was hatte ich schon andere Dinge in der Hand. An der Stelle könnte es ja sein, dass die DLs schneller gegen unendlich gehen von der Norm her. Wir haben es ja immer nur ausgeschlossen, dass die nicht zu kurz werden. Aber es könnte sein, dass die jetzt ganz furchtbar lang werden und dass es deswegen mal dem Sigma L zusammen doch nicht gegen 0 konvergiert. Dann wird der Ausdruck hier nicht gegen 0 konvergieren und ich wäre nicht fertig. Wenn ich gegen 0 dahinter schreiben kann, geht der Ausdruck gegen 0 und ich bin fertig. Aber das kann zum Glück nicht passieren, denn wenn Sie sich erinnern, wir haben an der Stelle hier, dass ich hier in diesen zwei Teilen abgeschätzt habe, war tatsächlich nicht nur ein Zwischenschritt, sondern das ist an der Stelle tatsächlich nochmal nützlich, denn wir wissen nicht nur Limes von SL ist gleich 0, sondern wir wissen auch Limes von SL mal Norm von DL ist gleich 0. Und das bedeutet, dass Sigma L mal DL ist von der Länge her ja kleiner gleich Betrag Sigma L mal Norm DL, ist also kleiner gleich SL ist größer 0, ist kleiner gleich SL Norm DL, geht also gegen 0. Das heißt, es konvergieren nicht nur die SLs gegen 0, sondern bei 2 Sternen ist noch nicht auf der Tafel verwendet, sondern wegen 2 Stern konvergiert das Sigma LDL. Der Ausdruck hier ist die Norm von Sigma LDL. Die ist kleiner gleich SL Norm DL durch Beta. Und das konvergiert gegen 0 nach 2 Stern. Also konvergiert das, was da steht, gegen XL. Und damit konvergiert der ganze Ausdruck hier gegen 0 für klein l gegen unendlich. Und damit muss also dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergieren und dann haben wir unseren Widerspruch zur Annahme, dass der Ausdruck nicht gegen 0 konvergieren würde. Das heißt, auf diese zugegebenermaßen sehr komplizierte Art und Weise, mit dieser sehr komplizierten Zusatzbedingung, die wir aber tatsächlich beim globalisierten Newton-Verfahren gut gebrauchen können, ich habe Ihnen die die Voraussetzung schon weggewischt, aber Sie haben die alle vor Augen. Wenn Sie diese Zusatzbedingung haben, dass aus DL gegen 0 schon dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert, wenn Sie diese Zusatzbedingung noch haben, wenn Sie die auf irgendeine Art und Weise sicherstellen können, zum Beispiel können Sie das immer dann, wenn Sie für das DL irgendeine geschlossene Formel mit dem Gradienten drin haben, dann können Sie das typischerweise sicherstellen, dass DL gegen 0 auch was zu tun hat mit Gradient irgendwas mit DL gegen 0. Also wenn Sie irgendeine gute Formel haben, wie sich DL aus dem Gradienten berechnet, dann können Sie diese Zusatzbedingung typischerweise nachrechnen und dann können Sie auch beruhigt das AMIO-Verfahren verwenden. Wenn Sie das nicht haben, dann können Sie das AMIO-Verfahren nicht nehmen. Wenn Sie einfach, also wenn es sein könnte, dass Ihr Verfahren Suchrichtungen benutzt, die zwar zulässig sind, aber wo Sie nicht sicherstellen können, dass die sich nicht viel zu sehr verkürzen im Vergleich zum Gradienten, dann dürfen Sie nicht das normale AMIO-Verfahren nehmen, dann müssen Sie das AMIO-Verfahren nehmen mit Aufweitung aus den Übungen oder wir werden am Donnerstag noch eine zweite Möglichkeit kennenlernen, wie man AMIO ebenfalls auf eine vernünftige Art und Weise so aufweiten kann, dass an der Stelle hier auch die Zulässigkeit immer sichergestellt ist, dass wir auch da verhindert haben, dass einfach diese zu kurzen Schrittweiten 1 genommen werden von AMIO. Da der Beweis, dass ich da nicht gut angeboten hat, eine Pause zu machen, habe ich heute nicht nur verspätet angefangen, sondern dazu auch noch ohne Pause durchgemacht. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und wir nehmen die Pause jetzt einfach im Anschluss. Ich denke, das ist ein guter Endpunkt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.